Wir befinden uns mitten in einer Klimakatastrophe. Die allermeisten Bücher spielen in Mitteleuropa. Wann hat es bitte zum letzten Mal geschneit? Wird es überhaupt jemals wieder schneien? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns ein neues Weihnachtsnarrativ suchen, weg von romantischen Schneestöbergeschichten. Ja, ich bin für Vorschläge offen.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema
Weihnachten. Hallo und herzlich willkommen zum Diverse Kinderbücher Podcast zur Weihnachtsepisode. Ich bin Carla hier und ich bin 0% religiös und zu 100% Weihnachtsfan. Ich liebe weihnachtliches Essen, ich liebe es, Freundinnenschaft und Familie zu feiern, ich liebe es, Kekse nicht zu backen, aber auch zu essen, und ich liebe es, Geschenke zu verschenken und zu kriegen und Adventkalender und alles, was dazugehört. Und dazu gehören eben auch Weihnachtsbücher. Und deswegen habe ich mir für diese Episode so einen Stapel Weihnachtsbücher zusammengesucht. Ein paar davon sind meiner Meinung nach Klassiker oder sollten es sein, und ein paar sind brandneu. Es ist für alle was dabei, für Kleinkinder, für SelberleserInnen, Bilderbücher, Sachbücher und alles dazwischen. Was mir allerdings aufgefallen ist, wie ich diese Bücher so vor mir liegen gehabt habe und sie in ihrer Gesamtheit betrachtet habe, auf jeden einzelnen Cover schneit es. Und ich dachte mir dann so, was geht eigentlich, Leute? Wir befinden uns mitten in einer Klimakatastrophe. Die allermeisten Bücher spielen in Mitteleuropa. Wann hat es bitte zum letzten Mal geschneit? Wird es überhaupt jemals wieder schneien? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns ein neues Weihnachtsnarrativ suchen, weg von romantischen Schneestöbergeschichten. Ja, ich bin für Vorschläge offen. Meine persönliche Variante wäre es ja, Weihnachten auf den 24. Jänner zu verschieben, aber am 1. Dezember mit dem Advent zu starten. Das heißt, dass dann auch viel mehr Päckchen im Adventkalender drin wären. Plus ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es am 24. Dezember weiß ist. Genau, vielleicht möchte das ja noch jemand. Aber jetzt lege ich los mit den Weihnachtsbüchern, und das erste Buch, das ich vorstelle, ist für ganz kleine Kinder und es heißt Wilde Weihnachten mit den Tierkindern, und das sind lauter so wirklich, wirklich extrem süß illustrierte Tierkinder, die aus irgendeinem Grund, ich kenne den ersten Band nicht, ich weiß nicht genau warum, aber diese Kinder halten sich in einer Schule auf, also diese Tiere. Und sie schmücken diese Schule weihnachtlich. Und das Buch richtet sich an so Kinder ab 3 Jahren und ist ein sogenanntes interaktives Mitmachbuch. Das heißt, dass zum Beispiel eine Lichterkette abgebildet ist und dann muss man zweimal klatschen, damit man die Lichterkette einschaltet, und man blättert dann um und auf der nächsten Seite brennen tatsächlich die Lampen der Lichterkette. Oder es gibt so kleine grafomotorische Vorübungen, dass man eine Girlande nachfährt mit dem Finger oder Sterne, die am Boden liegen, auf den Weihnachtsbaum hinaufschiebt. Also es ist so ein interaktives Buch zum Suchen, Klatschen, Pusten, Singen, Wischen, Zählen, Basteln und noch mehr. Und es ist wirklich so, so süß, und die Illustrationen von der Maria Karibidou liebe ich extrem. Und die meisten Kinder, mit denen ich solche Bücher ausprobiert habe, sind auch voll drauf abgegangen. Also dieses interaktive Mitmachdings, es funktioniert einfach so simpel, aber so effektiv. Das zweite Buch, das ich vorstelle, ist ein Bilderbuch und heißt Kleine Schneeflocke. Und man kann ja natürlich sagen, dass das Buch dann einfach nicht in Mitteleuropa spielt, weil es so krass schneit. Nämlich sogar die eine Protagonistin ist halt diese Schneeflocke. Diese andere Protagonistin ist ein Kind, das gemeinsam mit Mama und Opa wohnt und recht karg Weihnachten feiert. Und der Schluss, also dass sich diese beiden dann treffen und diese kleine Schneeflocke sich ausgerechnet auf diesen kleinen, ein bisschen traurigen Weihnachtsbaum von dem Mädchen setzt, ist so das Happy End. Und das Buch ist illustriert von Benji Davis, der ja wirklich einen recht außergewöhnlichen Stil hat. Mir fehlen da ein bisschen die Worte, den zu beschreiben. Es ist irgendwie so ruhig und so vollkommen. Also es ist wirklich, wirklich auch total schön illustriert, unvergesslich weihnachtlich und auch ein sehr besinnliches Buch. Und es könnte aber auch sein, dass es ein bisschen um Armut geht. Also es kann durchaus auch so gelesen werden. Es ist brandneu erschienen übrigens und lohnt sich ein Blick in die Shownotes, um sich so ein bisschen ein besseres Bild von den Illustrationen zu machen. Wie immer gebe ich alle Cover und Titel und Verlage in die Shownotes, dann könnt ihr euch das gesammelt nochmal anschauen, beziehungsweise unter buu.ch/podcast gibt es auch alles noch ganz übersichtlich aufgeführt. Also keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben oder wild daneben googeln, wie das Buch dann nun in echt ausschaut, sondern ihr könnt einfach entspannt nachher da drauf klicken. Das nächste Buch spielt im Sommer und es geht um eine verstörende kulturelle Praxis aus Österreich, für die ich zugleich aber irgendwie einen totalen Softspot habe. Es geht um Krampusse. Ich weiß nicht, ob ihr als deutsche ÖsterreicherInnen schon einmal diese Krampusse jemanden erklärt hat, der einen anderen kulturellen Background hat. Es ist einfach nur irritierend und mir fehlen da auch oft die Worte dafür, aber irgendwie finde ich es auch so absurd, dass es so etwas gibt, das sich über die Jahre hinweg immer noch gehalten hat, dass ich es eigentlich fast schon sympathisch finde. Und ja, Krampusse können ja auch ein gutes Subversionselement sein. Auf jeden Fall scheint die Autorin Leonora Leitl auch einen sehr großen Softspot für Krampusse zu haben. Die werden nämlich so ein bisschen in ihrer Grausamkeit entzaubert. Sie zeigt, was die Krampusse im Sommer machen, und das ist so eine recht durchschnittliche Familie, die Chrissy Krampus, und die wohnt in den Alpen, ganz hinten links, und spannenderweise auf dem Krampusberg, nämlich dort liegt das Sommerdorf der Winterschrecks. Und das Buch hat nämlich nicht nur den Aspekt, dass es eben diese absurde Praxis thematisiert und entgruselt, sondern auch interkulturell ist es recht spannend, weil man dort allerhand andere Winterschrecks aus anderen Kulturen kennenlernt. Zum Beispiel die Hexe Befana aus Italien, der Wudele aus Südtirol. Wer da noch dazu gehört, ist der Mizukaburi aus Japan und die Korenti aus Slowenien. Also sie hat sich sämtliche Winterschrecks zusammengesucht, sie in ein Dorf gesteckt und eine recht banale Familiengeschichte drumherum gesponnen. Und ich mag diesen Ansatz wirklich gerne. Und es hilft vielleicht auch der einen oder anderen Person, ihr persönliches Krampus-Trauma aus der Kindheit zu überwinden und sich zu freuen, dass sowas heutzutage einfach ein No-Go ist. Hoffentlich Kinder mit gruseligen Monstern zu verstören. Genau, Chrissy Krampus darf überhaupt nicht fehlen in meiner Compilation und ist ein wirklich lustiges und liebenswürdiges Bilderbuch. Dann habe ich noch zwei Bücher vorliegen, die ein recht unterschiedliches Zielpublikum haben. Das eine ist ein Buch zum selber lesen und das andere ist ein Bilderbuch, aber ich erwähne sie jetzt auf einmal, weil sie beide in einem recht ähnlichen Setting spielen. Und zwar spielen sie in Wohnhäusern, ich vermute in einer Stadt. Und in diesen Wohnhäusern wohnen recht viele unterschiedliche Familien und das Ende der Geschichte ist bei beiden Büchern, dass die zusammen Weihnachten feiern. Das finde ich halt auch schön, so ein bisschen weg von der öden Kleinfamilie, sondern mehr Community und sich gegenseitig kennenlernen. Das Buch von der Stefanie Taschinski heißt Familie Flickenteppich. Wir freuen uns auf Weihnachten. Und es ist so der vierte Band von einer Selbstlesegeschichte. Und im Mittelpunkt steht eine Patchwork-Familie. Das sind drei Kinder ursprünglich gewesen, die mit dem Papa in ein Haus gezogen sind, in ein Wohnhaus, weil die Mama ist mit ihrem neuen Freund auf Weltreise gegangen. Das kommt so ein bisschen raus. Auf jeden Fall ist das schon der vierte Band. Ich kenne die ersten drei Bände nicht. Das war der erste Band, den ich von der Geschichte gelesen habe, also von der Serie gelesen habe. Auf jeden Fall hat dieser Papa dann im Wohnhaus Zelda kennengelernt und sie haben sich verliebt. Das ist eine Nachbarin und die hat auch zwei Kinder. Und es ist eben dann so eine riesengroße Patchwork-Familie und sehr nette NachbarInnen. Und es gibt dann ein Paar, Doris und Stella. Und Doris und Stella erwarten ein Baby und ein Erzählstrang ist eben, dass das der Weihnachtsengel sein könnte. Besonders erwähnenswert bei diesem Buch finde ich die Illustrationen von der Anne-Kathrin Behl. Ich bin so ein großer Fan von ihren Illustrationen. Ich mag sie einfach so gerne und die passen auch wirklich so perfekt zu den einzelnen Kapiteln. Übrigens, das Buch ist in 24 Kapitel geteilt. Man könnte da das als Adventkalender jeden Tag eins vorlesen, aber das Buch ist in Wirklichkeit, finde ich, ein Top-Selbstlesebuch ab 8 Jahren. Apropos Illustrationen, die gestohlene Weihnachtsgans von der Johanna Lindemann ist illustriert von der Andrea Stegmeier und auch deren Illustrationsstil mag ich richtig, richtig gerne. Und das Buch spielt eben auch in einem Wohnhaus. Lustigerweise gibt es dort auch eine queere Familie, also da wohnt ein schwules Paar auch und eine unfreundliche ältere Dame und eine indische Familie. Und die Hauptprotagonistinnen, das ist eine Familie bestehend aus Papa, Mama und Kind, die Weihnachten feiern und eine Weihnachtsgans gekauft haben und die Weihnachtsgans draußen lagern. Und die verschwindet dann und sie machen sich dann auf die Suche danach und lernen da in dem Zusammenhang die ganzen NachbarInnen kennen und ja, freuen sich alle dann aneinander und natürlich kommt dann das beste Essen, das beste Weihnachtsessen der Welt heraus, zwar ohne Gans, aber mit viel Community-Faktor. Wer letztendlich die Gans gestohlen hat, haben wir nicht ganz rausgefunden. Entweder es war ein Fuchs oder es war ein Dieb. Und wir haben es auch so vorgelesen, dass wir eine vegane Weihnachtsgans draus gemacht für alle, die auch kein Fleisch essen, kann man das ja ruhig abändern. Auf meinem Stapel befindet sich noch ein Buch voller Sachgeschichten. Und wie feierst du? Das erzählt in 19 Geschichten, auf welche unterschiedliche Arten Kinder bei uns Weihnachten im weitesten Sinne feiern. Und im Mittelpunkt jeder Geschichte steht ein in Deutschland lebendes Kind, das durch Familie oder FreundInnen Bräuche, Traditionen und Geschichten aus unterschiedlichen Ländern kennenlernt. Zum Beispiel nimmt Emilio seine Freundin Mira mit, weil sie so neugierig ist auf die Hexe Befana, die es ja in Italien gibt. Die Kathi kommt mit ihrem Freund Sam zu einem Fest der ghanaischen Kirchengemeinde. Oder Anton feiert Väterchen Frost in seiner russischen Kita. Und die LeserInnen lernen so eine große Vielfalt an kulturellen und religiösen Praxen kennen, die, nicht wie der Titel es eigentlich suggeriert, auf Weihnachten beschränkt sind, sondern es geht auch um Feste, die zumindest zeitlich in der Nähe sind oder auch thematisch so ein bisschen dazu passen, wie zum, also Thema Licht. Das hinduistische Lichterfest ist auch, kommt auch vor oder bei Chanukka ist beides der Fall. Da gibt's, das ist zeitlich in der Nähe und es gibt auch Licht. Und was mir im Hinblick auf Vielfalt in dem Buch so gut gefallen hat, ist, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, also deutsche Bräuche werden auch vorgestellt, am Beispiel von Rügen. Da geht es um Lüttenweihnacht, Weihnachten im Wald, kannte ich vorher auch nicht, sehr spannend. Und der Protagonist, der quasi diese rügnerische Tradition repräsentiert, ist Yusuf. Und das ist so recht kommentarlos. Es hat nicht einen klischeedeutschen Namen, sondern auch Yusuf feiert Lüttenweihnacht. Also das ist so, finde ich, gut gemacht, dass Vielfalt so nebenbei miterzählt ist. Apropos Chanukka, es wäre nicht der diverse Kinderbücher-Podcast, wenn es nicht so einen kleinen Twist gäbe. Und zwar stelle ich in der Episode auch ein Buch zum Thema Chanukka vor. Das heißt Ein Pferd zu Chanukka. Und in der Geschichte geht es um Hanna, die sich zu Chanukka nichts sehnlicher wünscht als ein Pferd. Und die Überraschung ist dann groß, als am ersten Tag des Festes tatsächlich Golda, ein hebräisch sprechender Gaul, im Wohnzimmer der Rosenbaums steht. Und die Freude wird aber dann schnell zu Ambivalenz, weil Tag für Tag stürzt Golda die Familie Rosenbaum immer mehr ins Chaos. Also sie trinkt aus der Badewanne, also sie trinkt die Badewanne leer. Sie isst Omas Latkes auf und dann äpfelt sie auch noch neben Hannas Bett. Und langsam entwickelt sich alles zu einem richtigen Katastrophen-Chanukka. Und das Buch ermöglicht einen unterhaltsamen Einblick in ein jüdisches Familienleben und ganz nebenbei bringt es eben Traditionen rund um das achttägige Lichterfest, das sich ja zeitlich meistens ganz nah bei Weihnachten befindet, näher. Empfehlenswert für jüdische, aber auch nicht jüdische Haushalte, für alle, die Chanukka oder Weihnachten oder Weihnachten feiern. Und für alle, die Pferde mögen oder nicht mögen. Also das Pferd kommt richtig schlecht weg in diesem Buch, was aber ganz lustig ist. Apropos Pferd. Ich habe einen Buchtipp für alle, deren Kinder Einhörner lieben. Vorweg, es ist okay. Einhörner sind cool. No Einhorn Shame. Aber ja, es ist da schwierig, relativ klischeefreie Bücher zu finden, weil die meisten strotzen ja nur so vor Gender-Marketing, würde ich mal meinen. Ein Positivbeispiel in diesem Hinblick ist das Buch Einhorn vermisst aus der Reihe Das Zauberarmband. Das ist der dritte Band und zugleich eben der weihnachtlichste Band der Serie. Und es ist geschrieben worden von der britischen Siebenkämpferin Jessica Annis Hill. Und die ist genau wie die Protagonistin, hat sie eine Großmutter aus Jamaika. Das ist quasi die wahre Geschichte und könnte man auf jeden Fall unter Own Voices einkategorisieren. Die nicht so wahre Geschichte daran ist, dass die Oma der Protagonistin, also Ivy, die schickt ihr regelmäßig Armbänder mit Zauberkraft. Und mit der neuesten Zusendung kann sich das Mädchen unsichtbar machen. Und der Zauber hält aber nur 3 Tage an. Und dann kommt ein Einhorn und sucht Hilfe, weil das Fohlen verschwunden ist. Und da beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Und es ist eine wirklich liebe Freundschaftsgeschichte. Also das sind 2 Mädchen und ein Bub. Ein Mädchen davon kann offenbar mit den Armbändern zaubern und trotz der Thematik ist es eine recht klischeefreie Erzählung und wirklich ganz liebenswürdig und holt vielleicht den ein oder anderen Einhorn-Fan ab. Genau, um Weihnachten geht es auch noch. Das letzte Buch auf meinem Stapel, bevor dann Leseratte Roh kommt und abliefert, ist überhaupt nicht besinnlich und auch nicht lustig und zwar schon sehr beeindruckend illustriert, aber auch echt nicht schön, sondern das Buch ist vielmehr zu Tränen rührend. Das beleuchtet eine Perspektive auf die Arbeitswelt, die sonst meistens unsichtbar bleibt. Und zwar erzählt es die Geschichte einer Euroweisin aus den Karpaten. Also als Euroweisinnen werden osteuropäische Kinder bezeichnet, deren Eltern für wenig Geld im Westen arbeiten. Die leben meistens bei den Großeltern, bei Nachbarinnen oder große Geschwister kümmern sich um sie. Und in dem Buch geht es eben um Marika, die bei ihrer Großmutter in einem kleinen ukrainischen Dorf aufwächst und ja, dort so vor sich hin lebt und vor allem ihre Mutter unfassbar vermisst. Und besonders krass wird das dann so rund um Weihnachten. Und es geht allen Kindern aus dem Dorf so und es ziehen sich dann so religiöse Referenzen, also Weihnachtsreferenzen auch so durchs Buch. Und es beschreibt einfach sehr eindrücklich die Zerrissenheit, die zurückgelassenen Kinder empfinden. Und ich finde, es ist ein super wichtiges Buch, weil gerade wir als WesteuropäerInnen, die von osteuropäischen ArbeiterInnen profitieren, deren Wirtschaftssystem nicht standhalten könnte ohne diese Menschen, betrifft das Thema eben so sehr. Und ich finde es auch ganz krass, dass es das in der Form in das Kinderbuch geschafft hat. Und es ist definitiv einen Blick wert, aber wahrscheinlich jetzt nicht die besinnlichste und tolligste Jingle-Lektüre. Aber ich muss das definitiv unbedingt mit reinnehmen. Das war's mit meinem Überblick zum Thema Weihnachten. Wenn euch die eine oder andere Empfehlung näher interessiert, dann wisst ihr ja, wo ihr hinklicken müsst. Leserate Roh empfiehlt noch ein Buch. Sie hat das jetzt gar nicht mehr extra gelesen, weil sie da schon einen gewissen Startvorteil hatte. Sie hat nämlich letztes Jahr in der Schule ein Referat drüber gehalten.
Leserate Roh empfiehlt.
Heute stelle ich das Buch »Das Wunder von R« vor. Die Autorin heißt Francesca Cavallo. Sie kommt aus Italien. Außerdem ist sie auch Autorin des weltberühmten Buches Good Night Stories for Rebel Girls. In dem Buch spielen zwei Mamas, drei Kinder namens Manuel, Shonda und Camilla mit. Sie ziehen in eine Stadt namens R, wo sie niemanden kennen und alle sind unfreundlich und ignorieren sie. Doch ein Mädchen namens Olivia nimmt Kontakt mit der Familie auf. Olivia lässt sich von den Erwachsenen nicht abhalten. Und ein Brief an den Weihnachtsmann rettet Weihnachten. Ich finde, es ist ein wunderbares Ende. Die Zeichnungen sind wunderschön und weihnachtlich. Sie sind wirklich schön. Gezeichnet wurde es von Verena Vugeditsch. Das Buch hat mir so gut gefallen wegen den Zeichnungen, aber nicht nur. Es ist eine sehr berührende Geschichte, aber auch ein bisschen dramatisch, denn einmal wurden die Mamas fast von der Polizei abgeführt. Aber ich finde, es ist jetzt nicht für die ältesten Kinder wie für Jugendliche, aber eigentlich ist es, Altersbeschränkungen sind halt so relativ, weil ich finde, es kann eigentlich jeder lesen, von Erwachsenen bis Kind. Also, es kann auch vorgelesen werden, finde ich. Also, wirklich gut. Außergewöhnlich an dem Buch finde ich, dass das die Stadt R heißt, weil ich meine, welche Stadt heißt schon R? R-Punkt schreibt man das. Das finde ich ein bisschen komisch, aber auch irgendwie cool. Ich würde das Buch ich würde das Buch lesbischen Kinder von lesbischen Mamas und auch lesbischen Mamas empfehlen, aber nicht nur, es kann eigentlich wirklich jeder lesen. Ich würde eigentlich jedem empfehlen. Ich kann jetzt nicht sagen, wem ich es nicht empfehlen würde. Es ist ein wunderbares Buch.
Auf meinen heutigen Gast bin ich gestoßen, als sie sehr, sehr spannende Weihnachtskarten konzipiert hat, die definitiv einen näheren Blick wert sind. Zu Gast beim Sprachinterview ist heute Jo Lücke von feministmotherhood.de, die sich unter anderem in der Initiative Equal Care Day für gleichberechtigte Partnerinnenschaft engagiert. Sie hat eine nutzerinnenfreundliche und niederschwellige Online-Version des Mental Load Tests für Paare konzipiert. Wie ihr den findet, schreibe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Es ist wirklich sehr klickens- und machenswert.
Sprachinterview.
Hallo, lieber Jo, kannst du uns kurz erklären, was Mental Load eigentlich bedeutet?
Ja, hallo. Der Begriff Mental Load beschreibt die geistige oder eben die mentale Last, die durch das Management und die Durchführung zahlreicher Familienaufgaben entsteht. Also, das ist das Drandenken an, das Wissen über, das Bedenken von, das Planen von, das Vorhersehen, das Kümmern, das Überblicken, das Wissen über die Vorlieben der Kinder, die Wünsche, die Bedürfnisse, den Haushalt, die Mahlzeiten, die Wechselsachen, die Medikamente und so weiter und so weiter. Also da in dieser Familienarbeit den Überblick zu behalten und nichts zu vergessen, erfordert eine enorme Konzentration und Anstrengung. Also gerade wenn zum Beispiel brüllende Kleinkinder um einen herumspringen. So ist das bei mir nämlich häufig. Viele Sachen sind auch einfach extrem wichtig und dürfen nicht verschludert werden. Wie zum Beispiel Medikamente, die müssen einfach pünktlich und regelmäßig genommen werden oder natürlich auch bestimmte Termine. Diese Verantwortung zu tragen erfordert richtig viele Ressourcen. Und wenn man vor allem nicht nur für sich selber verantwortlich ist, sondern für die ganze Familie, also für Kinder und möglicherweise sogar auch noch für den Terminkalender des Partners. Das ist richtig viel für eine Person. Besonders wenn diese Person dann auch noch erwerbstätig ist und eigentlich auch noch 8 Stunden arbeitet am Tag oder auch nur 6. So oder so, so schön Familie und Kinder eben auch sein können, die Sorgearbeit und die Verantwortung bedeuten auf jeden Fall eine hohe Belastung. Und diese Belastung oder Beanspruchung, könnte man auch sagen, die hat mit dem Begriff Mental Load einen Namen bekommen.
Was kann ich mit Hilfe des Tests rausfinden?
Mit Hilfe des Mental Load Tests kann man herausfinden, wie die Sorgearbeit in der eigenen Familie oder in der eigenen Care-Gemeinschaft verteilt ist. Also der Test listet eine ganze Reihe von Care-Aufgaben und man bekommt Punkte für die Aufgaben, die man übernimmt. Also man geht da eine Liste durch und kreuzt dann an, für welche Aufgaben man in der eigenen Familie zuständig ist. Und dabei gibt es dann viele Punkte für täglich anfallende Aufgaben und weniger Punkte für solche, die seltener vorkommen. Also bekommt man in dem Test für beispielsweise Spülmaschine ausräumen, was ja in manchen Familien sogar 2-mal täglich anfällt, mehr Punkte als für die Steuererklärung machen. Denn das passiert ja nur einmal im Jahr. Oder das Auto zum TÜV bringen, das passiert ja nur alle 2 Jahre. Genau, in diesen Listen sind also möglichst viele Aufgaben gelistet. Und es gibt aber auch noch Platz, um eigene Aufgaben zu ergänzen. Und natürlich kann man jederzeit auch was streichen, wenn das in der eigenen Familie einfach nicht anfällt. Also bei uns wird nicht gebügelt zum Beispiel. Das fällt einfach raus und dann kann man da einfach diesen Aspekt dann streichen. Und die Idee ist, dass beide PartnerInnen den Test für sich durchführen und man dann die Gesamtpunktzahl und die Antworten vergleicht. Der Wunsch dabei ist, über diese Bestandsaufnahme miteinander ins Gespräch zu kommen, um mal zu schauen, wie sieht es bei uns aus, wie machen wir das, wie lösen wir unsere To-Do-Liste, wie teilen wir die auf, wie finden wir das und was wollen oder was können wir verändern, wenn eine Person zu viel Verantwortung trägt und die Last zu groß ist. Ja, und weil der Test so viele Aufgaben und recht umfänglich diese Aufgaben listet, kann man eigentlich auch direkt dann schauen, was eine Person eventuell abgeben oder übernehmen könnte. Also das ist eigentlich auch ein ganz tolles Feature von dem Test, dass er die ganzen Aufgaben mal sichtbar macht. Denn Care-Arbeit ist ja nach außen oft total unsichtbar. Also was wie Wäsche waschen, Kühlschrank auswischen, Flusensieb reinigen. Diese Dinge, die müssen gemacht werden und jemand wendet Zeit dafür auf, aber gesehen und wertgeschätzt werden sie ja kaum.
Weihnachten ist das Fest der Liebe und das Fest der Mental und Emotional Load. Du hast dieses Jahr eine besonders schöne Weihnachtskarte gestaltet, die es auf der Website, die ich verlinke, zu kaufen gibt. Wie sieht sie aus?
Die Weihnachtskarte mit dem Mental Load Test at Christmas habe ich mit und für die Initiative Equal Care Day entwickelt. Und das ist eine kleine Abwandlung des Mental Load Tests at Home, nämlich als To-Do-Liste für die Weihnachts- und Adventszeit. Deko, Geschenke, Feiertagsplanung, das macht ja alles extra Arbeit und extra Mental Load. Und auch dieser wird wie im Rest des Jahres meistens von Frauen und Müttern getragen, während dann mit dem Weihnachtsmann am Ende ein alter weißer Mann die Credits dafür kriegt. Ja, die Karte kann man bei uns auf der Homepage bestellen. Die ist ganz weihnachtlich illustriert, so mit Sternchen und Tannenbäumchen. Und es ist im Prinzip auch eine Einladung, auf diese To-Do-Liste zu gucken und zu schauen, wie lief es vielleicht im letzten Jahr und was möchten wir in diesem Jahr anders machen? Können wir vielleicht eine Aufgabenteilung finden, die fairer ist und die für alle gut funktioniert? Man kann bei der Gelegenheit auch Punkte streichen, denn diese To-Do-Liste ist natürlich an einen gewissen, ja, an gewisse gesellschaftliche Erwartungen geknüpft, denen man auch überhaupt nicht entsprechen muss. Also wer jetzt kein großes Festtagsessen möchte, der kann natürlich auch Brot mit Käse essen und dadurch die Mahlzeitenplanung für die Feiertage erheblich vereinfachen. Ja, wenn man die Karte hat, kann man eben über diese Dinge mal ins Gespräch kommen, sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, eine halbe Stunde bei einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen, sich da ein bisschen auszutauschen und zu schauen, wie man die Aufgaben in diesem Jahr gerne verteilen möchte. Ja, wenn da die Aufgaben gut verteilt sind, ist vielleicht ganz gut als Regel für den Notfall. Immer wenn irgendwo was Essentielles fehlt, ist die Person, die diese Aufgabe übernommen hat, dann auch dafür zuständig, das notfallmäßig dann noch zu besorgen. Also dann nochmal zur Tanke zu fahren oder was auch immer. Das ist auch wichtig, denn das ist eine häufige Frage, was passiert, wenn meine Partnerin, mein Partner dann irgendwas vergisst oder an irgendwas nicht denkt.
Und was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten?
In diesem Jahr wünsche ich mir zu Weihnachten vor allem Gesundheit. Wie man vielleicht ein bisschen hört, bin ich erkältet und das auch zum wiederholten Mal in diesem Jahr. Meine Kinder haben auch ständig irgendwas und waren jetzt wieder ein paar Tage krank zu Hause. Also das bedeutet immer sehr viel mehr Care-Arbeit und eine Sorte Sorgen und Mental Load, von der ich gern weniger hätte. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir da ganz gut durch diesen Corona-Winter kommen und möglichst wenig Quarantänezeiten und möglichst wenig Erkrankungen auch durchmachen müssen. Ich sehe in meiner Familie und in meinem Umfeld, dass die Belastung der Eltern immer noch sehr, sehr hoch ist und viele auch immer noch am Limit sind. Denn die Corona-Krise ist einfach eine Krise der Care-Arbeitenden, die da ganz, ganz, ganz viel auffangen, das auch noch gar nicht so richtig, ja, noch gar keine Distanz dazu entwickelt werden konnte, um das so mal von außen zu betrachten. Und mein Wunsch wäre auch, dass es uns gelingt, das zu tun, vielleicht sogar schon zum 1.3., dem nächsten Equal Care Day, wo wir dann mit der Initiative Equal Care Day weiter eintreten für eine bessere Verteilung und Wertschätzung der Sorgearbeit und dass wir dann nach der Krise und nach diesen Krankheitszeiten mit noch mehr Nachdruck und noch größerer Energie daran gehen, diese Bedingungen für Care-Arbeit zu verändern und politisch und strukturell tatsächlich da einiges voranzubringen. Das wünsche ich mir.
Danke, Jo. Schaut euch unbedingt die Initiative Equal Care Day an und macht den Mental Load Test. Traut euch und zieht eure eigenen Schlüsse draus. Das war die Weihnachtsepisode vom Diverse Kinderbücher Podcast. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon mega in Weihnachtsstimmung. Ich wollte nochmal klingeln, aber die Klingel ist mir vorher auf den Boden gefallen. Wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut. Frohe Weihnachten.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt Original. Podcast-Werkstatt.